Hallo, herzlich willkommen in Data seinem Hals. Weihnachten rückt näher, es lässt sich nicht mehr aufhalten. Zumindest kommt einem das jedes Jahr so vor, aber wer weiß, vielleicht ist es ja irgendwann mal das letzte Weihnachten, bevor uns eine böse Pandemie ausrottet und die Überlebenden unter die Erde ziehen müssen. Ein Szenario, das ja uns ja durchaus gar nicht mal so unvertraut vorkommt. Hallo Kai, herzlich willkommen.
Hallo Felo, also. Ja, was für ein dystopischer Start.
Ja, Weihnachtsfilme sind in der Science-Fiction immer ein bisschen schwierig zu finden. Man kann eigentlich immer eher nur so Filme finden, die Weihnachten irgendwo mit drin in der Geschichte verpackt haben. Heute haben wir einen Terry Gilliam-Film und mir ist wirklich heute erst klar geworden, Terry Gilliam hat einen Weihnachts-Science-Fiction-Film gemacht und wir besprechen aber leider einen anderen. Was heißt leider? Wir besprechen den anderen, weil ich mich auch sehr darauf freue. Wir besprechen heute nicht Brasil, der wäre weihnachtlicher gewesen, aber wahrscheinlich auch sehr viel schräger und schwieriger, und das ist ja bei Terry Gilliam-Filmen ohnehin meistens schon sehr der Fall, sondern wir besprechen heute den Film von 1995, 12 Monkeys von Terry Gilliam mit Bruce Willis, Brad Pitt und Madeleine Stowe in den Hauptrollen. Ja, im weitesten Sinne ein Weihnachtsfilm, zumindest das letzte Weihnachten der Menschheit vor der Pandemie, also gewissermaßen das, wie gesagt, das letzte Weihnachten der Menschheit über der Erde.
Ja, was für eine spannende Herleitung. Aber ja, 12 Monkeys, ich war ja sehr überrascht, als du den Film vorgeschlagen hast. Also erstens, weil ich ihn sehr lange nicht gesehen hatte und mich gefreut habe darauf, den nochmal jetzt mit anderen Augen zu sehen. Und dann hast du noch gesagt, das soll der Weihnachtsfilm oder eine Weihnachtsbesprechung sein. Da war ich doppelt überrascht, aber auch doppelt motiviert mitzumachen.
Ja. Ich überlege auch gerade, ob es außer Santa Claus Conquers the Martians, den wir ja auch schon mal besprochen hatten, und das war eine nicht so glückliche Besprechung, weil ich glaube, mindestens ein Drittel der Anwesenden wusste vorher nicht, was wir da eigentlich besprechen wollen, und es hätte beinahe eine Meuterei gegeben, nachdem wir den Film angeschaut hatten. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es Weihnachts-Science-Fiction-Filme so richtig gibt. Und der hier hat halt, er spielt halt gewissermaßen um Weihnachten herum. Aber ja, ein Weihnachtsfilm ist es natürlich nicht wirklich. Aber wir nehmen in der Science Fiction alles, was wir kriegen können.
Ja, also ist auch eigentlich total egal, wann man den bespricht. Ich finde es ja toll, dass er besprochen wird. Ja. Und auch in meinem eingestellten Projekt, dem Retrocast, war der bisher nie ein Thema. Deswegen eigentlich wirklich eine hervorragende Idee, 12 Monkeys mal zu besprechen. Den hatte ich auch eine ganze Weile gar nicht mehr so auf dem Schirm, obwohl der ja wirklich großartig besetzt ist, wie du es eben schon gesagt hast. Also wunderbar. Und auch Personen, die ich jetzt im Vorfeld mal gefragt habe, hey, wie findet ihr 12 Monkeys? Da habe ich verschiedene Antworten bekommen. Die einen sagten, oh, großer Science-Fiction-Klassiker, den man gesehen haben muss. Und andere sagten, ja, den habe ich einmal gesehen, aber der hat mich irgendwie irritiert zurückgelassen.
Ja, ist beides sehr nachvollziehbar. Also ich halte ihn auch für einen der Science-Fiction-Filme, der Must-See-Science-Fiction-Filme, zumindest auf meiner ganz persönlichen Liste. Wahrscheinlich habe ich den sogar im Kino gesehen. Das klingt jetzt blöd, aber in den 90ern bin ich nicht so oft ins Kino gegangen, weil es in meinem Freundeskreis damals wenig Kinogänger gab. Und alleine ins Kino gehen war so ein soziales Manko, das ich sehr ungern gemacht habe, zumal ich ohnehin tatsächlich nicht so oft ins Kino gehe, weil mich die ganzen Menschen um mich herum immer eher vom Film ablenken, aber natürlich große Leinwand und so macht immer was aus, und das müsste, 12 Monkeys müsste ich im Kino gesehen haben, der hat mich damals beeindruckt, und das ist so ein Film, den ich alle paar Jahre immer wieder mal anschaue, weil ich dieses schräge Feeling einfach brauche, weil mich das in eine schräge Welt holt, die sich manchmal einfach viel echter und besser anfühlt, als das viele andere Filme bei mir bewirken und auslösen können.
Das ist interessant.
Das ist so dieses Stück alternative Realität, die ich als Eskapismus brauche. Eskapismus in eine weniger schöne Welt, aber dafür in eine fantasievollere Welt.
Ja, der Film bietet natürlich eine ganz ordentliche Prise Wahnsinn, diesmal auf verschiedenen Ebenen. Und ich habe den natürlich damals nicht im Kino gesehen. Ich war da ein bisschen zu jung. Also ich bin ja 1982 erst geboren. Mhm. Also es war bei mir ein bisschen knapp, den im Kino sehen zu können, weil der halt auch FSK 16 ist. Und ich habe den ein paar Jahre später auf DVD gesehen, auch so in meinem damals schon vorhandenen kleinen Heimkino. Und da fand ich den auf eine verstörende Art und Weise beeindruckend. Einfach, weil auch so diese Zeitreise-Thematik, die der Film aufweist, ja alles andere als ein Happy End hat.
Ja, tatsächlich. Das ist das Ende des Films ist wirklich, das ist mir erst beim letzten oder vorletzten Mal, als ich den Film gesehen habe, ist mir das Ende des Films wirklich bewusst gewesen. Ich dachte immer, das ist ein sehr negatives Ende. Ich würde es jetzt auch nicht als Happy End bezeichnen, weil es das definitiv nicht ist. Aber es ist überraschenderweise ein optimistischeres Ende, als ich immer angenommen habe, wenn man plötzlich merkt, dass die Geschichte aufgeht. Vielleicht sollten wir dann, um da jetzt nicht so um den heißen Brei herum reden, du hast eine Inhaltsangabe vorbereitet, vielleicht bringst du die einfach mal, dann ist das vielleicht insgesamt leichter zu verstehen, worüber wir reden.
Das halte ich für eine sehr gute Idee. Also, im Jahr 2035 hat ein tödlicher Virus fast die gesamte Menschheit ausgelöscht. Die Überlebenden leben unter der Erde, während Wissenschaftler Zeitreisende in die Vergangenheit schicken, um die Ursprünge der Pandemie zu erforschen. Einer von ihnen, James Cole, wird ins Jahr 1990 geschickt, landet jedoch versehentlich in der falschen Zeit und wird in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Dort trifft er die Psychiaterin Dr. Catherine Riley und den exzentrischen Jeffrey, der möglicherweise mit der Viruskatastrophe in Verbindung steht. Cole wird anschließend ins Jahr 2035 zurückgeholt, wo die Wissenschaftler weitere Informationen auswerten. Anschließend schicken sie ihn erneut in die Vergangenheit, wobei auch diese Zeitreise misslingt und er versehentlich im Ersten Weltkrieg landet und dort auch verletzt wird, bevor er ins korrekte Zieljahr 1996 transferiert wird. Gemeinsam mit Riley versucht er, die mysteriöse Armee der 12 Monkeys zu stoppen, die zunächst für die Pandemie verantwortlich scheint. Doch schließlich wird klar, dass der wahre Täter ein Wissenschaftler ist, den Cole am Flughafen aufzuhalten versucht. Sein tragisches Scheitern führt zu einem vorbestimmten Ereignis, welches er als Kind miterlebte.
Okay. Ich korrigiere so ungern an solchen Stellen, aber es sind zwei Jahreszahlen, die ich tatsächlich nochmal was dazu anmerken muss. Das Jahr 2035 stimmt soweit. Es wird zwar im Film nicht gesagt, aber ich glaube, es kommt im Trailer vor oder es ist tatsächlich die offizielle Zeit. Nur die Pandemie, und das ist vielleicht etwas missverständlich von dir ausgedrückt, hat nicht im Jahr 2035 stattgefunden, sondern wenige Tage nach Weihnachten 1996 und im Jahr 1997 ist Massensterben und der Rückzug unter die Erde stattgefunden. Und Cole wird zwar auf dem ersten Trip ins Jahr 1990 geschickt, aber nur versehentlich, denn sein eigentliches Ziel ist auch beim ersten Trip tatsächlich das Jahr 1996, weil das ja der Ausbruch der Pandemie ist und er dann da Virenstämme sammeln kann. Also den Originalvirus, bevor der mutiert ist, in der man halt hofft, mit dem Originalviren, mit dem Originalvirenstamm, die mutierten Viren zu bekämpfen und dann nach dem Jahr 2035 wieder auf die Erdoberfläche zurückkehren zu können. Also nicht um die Vergangenheit zu ändern, sondern um die Zukunft zu verändern, also dass die Menschen in der Zukunft wieder an die Erdoberfläche zurückkommen.
Ja, da hast du natürlich vollkommen recht. Und ich wollte natürlich in der Zusammenfassung nicht zu viele Jahreszahlen reinbringen. Deswegen klar, also im Jahr 2035 hat zu dem Zeitpunkt der tödliche Virus halt schon die ganze gesamte Menschheit ausgelöscht. Aber klar, passiert ist das Ganze im Jahr 1996, kurz nach den Ereignissen an dem Flughafen.
Das ist auch, ich glaube, es fängt, sag mal, ich überlege jetzt gerade, ich habe den Film wirklich heute erst gesehen, aber ich bin immer wieder unterbrochen worden und jetzt muss ich tatsächlich überlegen. Es fängt am Flughafen an oder fängt, nein, genau, es müsste, wenn ich mich richtig erinnere, mit dem Traum den Anfang, den Cole immer wieder hat, der aus seiner Kindheit noch stammt, diese Erinnerung, was er als Kind auf dem Flughafen gesehen hat, wie ein langhaariger, bärtiger Mann erschossen wird und eine blonde Frau verzweifelt zu dem Mann läuft und verzweifelt ist, weil der Mann stirbt. Und das ist, Spoiler, das ist ja letzten Endes das, was er dann am Ende tatsächlich, was am Ende passiert. Er ist der kleine Junge, der sich selbst als erwachsener Mann sterben sieht und diese Erinnerung mit sich trägt. Und auch dann später immer wieder, die Erinnerung kommt dann immer wieder noch dazu. Und er erkennt irgendwann auch Catherine, die Psychiaterin, in der Frau, die zu dem Zeitpunkt, dass sie gemeinsam auf der Flucht sind, allerdings ihre Haarfarbe geändert hat, weswegen er sie nicht erkannt hat. Vorher war sie brünett, im Traum ist sie blond und später am Ende des Films auf dem Flughafen eben auch. Und er trägt eine Perücke und ein Bart. Und hat sich deswegen auch nicht erkennen können. Naja, gut, wir auch.
Ja, also ich hätte mich auch nicht erkannt, wenn ich mich als Kind als Erwachsenen gesehen hätte. Also erstens nicht erkannt und zweitens, selbst wenn es mir jemand gesagt hätte, hätte ich gesagt, nee.
Aber wie ist denn das jetzt? Überleg mal, du würdest dich als Kind so gesehen haben, wie du jetzt aussiehst. Ohne Verkleidung, ohne Perücke, ohne irgendwas. Natürlich würdest du das als Kind dich nicht erkennen. Klar, kannst du gar nicht, weil du weißt ja nicht, wie du in der Zukunft aussiehst. Und dich dann aber später immer wieder an diesen Vorfall erinnern, wie das bei dem jungen James Cole ist, der sein Leben lang diesen Traum mit sich trägt. Hätte er in dem Traum sich selbst gesehen, so wie er im Jahr 2035 aussieht, mit glatt rasiert und allem und dem kahlen Schädel, würde er dann irgendwann, müsste es ihm irgendwann möglich sein, sich zu erkennen, oder wäre diese Erinnerung zu dicht am Unterbewusstsein dran, dass er das nicht merken könnte?
Das ist eine hervorragende Frage. Also gehen wir mal davon aus, dass man sich einfach, weil man größer, erwachsener wird, sich irgendwann tatsächlich selbst in diesem Traum erkennt. Ist halt die Frage, ob man dann versuchen würde, die Ereignisse irgendwie zu verhindern. Und eigentlich sagt uns der Film ja so zwischen den Zeilen, dass es scheinbar gar nicht möglich ist, die Vergangenheit zu ändern. Also dass das alles so vorbestimmt ist, wie es passiert.
Es ist ja auch so, dass James Cole im Lauf dieser Geschichte irgendwann zu dem Schluss kommt, dass er sich diese Zukunft im Jahr 2035 eigentlich alles nur eingebildet hat, dass er an einer Psychose leidet und dass alles nur, ja, dass das alles Wahnvorstellungen sind. Also hier wird ja, in dem Film wird sehr stark mit was ist real, was ist wirklich Fantasie, was ist Wahnvorstellung, was ist real, immer wieder, naja, gar nicht mal so stark, aber es ist immer wieder Thema. Und ab irgendeinem gewissen Punkt zweifelt er dann daran. Das ist aber der Punkt, an dem Catherine, Dr. Riley, dann erkannt hat, dass er recht haben muss und dass die Zukunft wirklich das beinhaltet, was er vorhergesagt hat. Aber um auf den Traum zurückzukommen, ich glaube, ich würde eher an meinem Verstand zweifeln, als dass ich das als einen prophetischen Traum akzeptieren würde. Ich würde mich
Ja,
wahrscheinlich, wenn
vermutlich
ich
hast
mich
du
dann in dem
recht.
Traum selber erkenne, entweder an meinem Verstand zweifeln oder einfach annehmen, dass ich mich halt über mein Bild, mein Gesicht irgendwann über den Typen in dem Traum drüber gelegt habe, so wie ja auch Catherine ihm irgendwann sagt, als er gemeint hat, ich hab dich in meinem Traum gesehen, dann meint sie, nein, ich bin erst seit heute in diesem Traum. Durch die Ereignisse der letzten Tage bin ich jetzt in deinem Traum. Nein, du warst schon immer da. Nein, das kommt dir nur so vor. Das wäre die rationale Erklärung wahrscheinlich, die man sich dann auch zusammenlegt, um die geistige Gesundheit sich zu bewahren, weil man sonst irgendwann einfach an sich verzweifelt und an seinem Verstand zweifelt.
Ja, diese Wahnvorstellung, das ist auch so ein Thema in dem Film. Mhm. Also das Ganze ist ja irgendwie schon im Jahr 1990 arg schief gelaufen, dass er überhaupt in dieser, sag mal, psychiatrischen Klinik gelandet ist. Also das hätte natürlich anders kommen können und das wäre natürlich nicht besser gewesen. Ja, er wäre einfach in der falschen Zeit gewesen, da die Ereignisse, die er beobachten, was er herausfinden soll, ja eigentlich im Jahr 1996 stattfinden soll. Das heißt, das ist ja auch erstmal ein merkwürdiges Thema, im Jahr 1990 zu landen. Den Fehler, den er gemacht hat, ist dann ja ständig das davon auch zu reden und zu behaupten, er wäre einfach nur in der falschen Zeit, dass das natürlich, sag mal rein psychiatrisch betrachtet, nicht die beste Idee ist.
Gerade ja, wenn er vor diesem Gremium an behandelten Ärzten sitzt und denen erzählt, ich komme aus der Zukunft und die Menschheit ist ausgerottet und das Jahr 9 und ich bin jetzt und dann anfängt mit den Jahreszahlen. Sie glauben also, dass das Jahr 1996 die Zukunft ist? Nein, das Jahr 1996 ist auch die Vergangenheit. Ich komme aus der Gegenwart. Das sind herrliche Dialoge, die einem auch, glaube ich, wenn man das erste Mal sieht, ganz schön zu schaffen machen, da zu folgen. Diese ganzen verschiedenen Zeiten, die da durchläuft und auch die Mechaniken der Zeitreise, was bewirkt wann und wenn er dann Nachrichten hinterlässt oder Catherine hinterlässt Nachrichten und er bekommt diese Nachrichten in der Zukunft vorgespielt, obwohl er die selber noch gar nicht abgegeben hat und so, oder beziehungsweise ob sie die in der Vergangenheit noch nicht abgegeben hat, da muss man wirklich beim Ball bleiben, um da nicht komplett den Überblick zu verlieren.
Ja, das ist kein Film, den man einfach mal so nebenbei laufen lässt. Also gerade beim ersten Mal muss man da schon ganz schön auf Zack sein, um da überhaupt diesem ganzen Zeitreise-Zeug folgen zu können. Und auch beim ersten Mal bin ich mir recht sicher, dass ich da zumindest zeitweise mal irgendwie nochmal zurückspulen oder zurückgehen musste, um mir Dinge nochmal anzuhören. Also klar, aus der heutigen Sicht, man ist einfach sehr erfahren, was so Zeitreisethematiken angeht. Man kennt Zurück in die Zukunft in- und auswendig. Man weiß, wie dort halt Zeitreisen funktionieren, dass das so ein kontinuierlicher Zeitstrahl ist, den man sich so vorstellen kann und alle Ereignisse auf diesem einen Zeitstrahl in verschiedenen Ebenen stattfindet halt. Mhm. Und so ist es ja hier auch. Klar, aus seiner Perspektive, er stammt aus dem Jahr 2035, ist sowohl 1990 als auch 96 die Vergangenheit. Und dementsprechend behauptet er das natürlich, obwohl er sich gerade im Jahr 1990 befindet. Aber für die dort vorherrschenden Personen würde das natürlich genauso albern klingen, wie wenn morgen jemand zu dir käme und sagt, ich bin aus dem Jahr 2035. Weißt du, ja, da würdest du auch erstmal alles andere tun, außer ihm glauben.
Ich finde aber auch generell dieses Spiel mit Ursache und Wirkung. Es ist wirklich sehr interessant und faszinierend. Er trifft ja zum Beispiel in der Klinik Jeffrey Goins.
Ja.
Großartig gespielt von Brad Pitt und vielleicht sollten wir da gerade noch mal kurz was zu dem Casting sagen. Bruce Willis war damals schon ein Star und es war quasi Vorgabe des Studios für Terry Gilliam, der sich das Recht des letzten finalen Cuts, den finalen Schnitts vorbehalten wollte, damit ihm nicht wieder sowas wie bei Brasil, wo das Studio den Film zu einem Happy End umschneiden wollte, passiert. Und dann haben sie ihm aber bestimmte Auflagen gegeben, niedriges Budget, wir wollen aber trotzdem einen großen Star haben, was dann dazu geführt hat, dass Bruce Willis auf seine Gage verzichtet hat und erst von den Einspielergebnissen ausbezahlt wurde. Brad Pitt war zu der Zeit noch kein Star, zumindest nicht zu der Zeit des Castings, Als die Dreharbeiten angefangen haben, war er aber schon Star. Da kam gerade Interview mit einem Vampir und...
Sieben.
Noch irgendwas, na, sieben?
Oder war sieben war im selben Jahr.
Auf jeden, ja, sieben, ja. Genau. Es war noch irgendein anderer Film und es war auf jeden Fall gerade so, als der Film rauskam, war Brad Pitt einer von den ganz Großen. Und sie haben es wirklich geschafft, ihn zu casten, irgendwie 2 Monate, bevor sein Stern aufgegangen ist und dementsprechend auch da dann an Gage sparen konnten. Also das ist schon ein Glücksgriff gewesen.
Und ja, so rein schauspielerisch habe ich da auch bei keinem irgendwas auszusetzen. Also Brad Pitt, klar, der spielt so einfach wirklich wie auf 12 gedreht, diesen Jeffrey. Und ich glaube, viel wahnsinniger kann man einen Charakter auch gar nicht mehr darstellen, wie er das tut. Aber ich finde auch, Bruce Willis hat auf verschiedenen Ebenen einige interessante psychologische Facetten mit drin. Ja. Denn er ist ja einerseits natürlich dieser recht ernste Typ aus der Zukunft, der quasi ja, in so einer Gitterboxhaus, also eigentlich ein Gefangener ist. Mhm. Und plötzlich wird er in die Vergangenheit transferiert und wird dann auch zu jemandem, der psychisch scheinbar selbst an sich zweifelt. Und ich finde auch ihn schauspielerisch wirklich sehr stark in dem Film.
Und er hat Ängste und er hat Schwächen und es ist kein tougher Character in dem Sinne. Also es ist nicht der Die Hard Bruce Willis, den man vorher kannte. Es ist aber auch nicht die Quasselstrippe aus Das Model und der Schnüffler, was ich damals noch sehr viel stärker auf dem Schirm hatte, wenn ich an Bruce Willis gedacht habe in den 90ern. Dann war für mich mehr Das Model und der Schnüffler präsent als Stirb langsam, weil das nie so meine Filme waren. Oder überhaupt generell der Action Bruce Willis. Und das hier ist so ein ganz anderer Typ. Der ist verletzlicher. Der ist verletzlich. Wenn der nackt irgendwo auf einem Behandlungsstuhl sitzt, dann hast du Angst um den. Dann möchtest du den beschützen. Dann wirkt der wirklich verletzlich. Du hast... Das ist eine tolle, tolle Figur. Etwas, das damals für Bruce Willis einfach sehr ungewöhnlich war. Und auch Brad Pitt, der damals mit solchen Typen noch nicht bekannt wurde, der war eher so ein bisschen in die Richtung romantischer Typ, der Schönling, dass der mit diesem Schielauge sich eigentlich entstellt hat und dass er... Dieses manische Geplapper und Gefuchtel und dieses immer mit den Händen fuchteln, dieses aggressive Fuchteln und immer den Fuckfinger bei jeder Gelegenheit gezeigt. Dieses, ich habe mir da aufgeschrieben, ich habe euch immer freundlich gegrüßt. Ich habe gerade wieder kein Pardon gesehen. Das ist auch damals für Brad Pitt überhaupt nicht üblich gewesen. Heute siehst du das und denkst dir, ja, das ist Brad Pitt, der kann sowas spielen, weil man einfach weiß, was der alles kann. Aber damals war das eine große Überraschung. Und Terry Gilliam war sich noch nicht mal sicher, ob der das überhaupt kann, ob der überhaupt so hektisch und so schnell agieren und reden kann. Es gibt einen Mythos, dass er Brad Pitt einfach die Zigaretten weggenommen hat und dann...
und ihm ganz viel Kaffee gegeben hat. Ja, also ja, der ist großartig. Bruce Willis, würde ich fast sagen, der hat ja in The Sixth Sense dann zumindest noch einen ähnlichen Charakter gespielt. Bei Brad Pitt fällt mir gerade gar keine Rolle ein, die ähnlich wahnsinnig angesetzt ist danach, aber auf jeden Fall eine ausnahmeschauspielerische Leistung.
Ja. Und da möchte ich dann jetzt den Bogen nochmal, diese Ursachen und Wirkungen. Er trifft ja Jeffrey Goines und weil Cole noch angeschlagen ist durch die Zeitreise und durch den Schock der Zeitreise, durch die Medikamente, die er bekommt, plappert er halt irgendwas, aber es ist nicht mal, nein, er plappert nicht, er sagt einfach was, er ist ja eher wortkarg. Und Jeffrey greift das sofort auf, plappert drauf los und Cole muss sich später eingestehen, er könnte Jeffrey diese Idee gegeben haben, die Menschheit mit Viren auszurotten. Das könnte Jeffrey von ihm bekommen haben, weil er ihm davon erzählt hat, in irgendeinem unbedachten Satz, ja, dann ist es vielleicht gut, wenn die Menschheit ausgerottet wird. Und das ist so der Gedanke, er ist in die Vergangenheit zurückgereist, um eigentlich nur die Katastrophe in seiner Zeit ausgelöst zu haben. Da ist auch wieder so dieses Großvaterparadoxon. Wenn er nicht zurückgereist wäre aus seiner Überlegung, hätte dann eigentlich diese Zeitlinie, diese Entwicklung jemals stattfinden können. Und das macht ihn dann auch, natürlich, das setzt ihm dann auch sehr zu.
Ja, ich glaube, das, was wir hier sehen, ist schon so eine Art Zeitreiseschleife. Also, dass die Ereignisse in Gang gesetzt sind und letztendlich aber weder Anfang noch Ende haben. Denn es muss ja zum ersten Mal irgendwann mal was passiert sein, damit man in der Zukunft überhaupt auf die Idee kommt, jemanden in die Vergangenheit zu schicken. Und wenn er letztendlich der Auslöser ist, dann wird es sehr komplex im Kopf, da noch zu folgen. Und interessant ist ja auch, dass die Zeitreisetechnologie, die hier benutzt ist, ja auch mehr als Verzweiflungstat wirkt, als wirklich was Ausgereiftes.
Es ist ohnehin diese Zukunftsvision, die da gezeigt wird, das ist vollkommen dystopisch. Ich musste jetzt an so einen Film wie Flucht aus dem 23. Jahrhundert denken, aus den 70ern mit Michael York, ja, wo die Menschheit, die Menschheit lebt unter einer Kuppel und wenn die Menschen 30 werden, dann müssen sie rituellen Selbstmord begehen im Karussell. Und in dieser Version lebt halt die Menschheit in einer schönen, glatten, sterilen Hochglanzwelt. Und natürlich hätte man jetzt auch sich fragen können, ja, mein Gott, im Jahr 2035, es wäre jetzt schon möglich gewesen, dass die wenigen Überlebenden nicht im Dreck leben müssen, aber die leben im Dreck. Also ein anderer Film hätte uns möglicherweise eine Zukunftsvision gezeigt, dass die Menschen im Jahr 2035 in einer sterilen Untergrundwelt leben, sich wirklich abgeschottet haben und keine Keime nach innen. Das heißt also auch, dass diese Welt, in der sie leben, würde gezeigt, dass sie steril ist. Und hier ist das eigentlich nicht der Fall. Sie leben in einer unter der Erde, in Schrott, in den Überbleibseln der Zivilisation, in menschenunwürdigen Zuständen. Alles ist alt, alles ist verrottet. Auch diese Zeitmaschine, die wir sehen, die wirkt wie aus Reststücken zusammengebaut mit Leuchteffekten und Plastikschläuchen.
Ja.
Es liegt auch daran, dass um Geld zu sparen, wurde sehr viel in verlassenen Gebäuden gedreht. Und das zum Beispiel war, ich glaube, eine verlassene Raffinerie, wo einfach die großen Maschinen, die da auch ziemlich verrottet herumstanden, einfach so mit ins Bild genommen wurden und da sehr viel mit zum Kolorit beigetragen haben.
Ja, ich habe leider ein kleines Verständnisproblem gesamt gesehen mit dem Film. Denn klar, die sagen hier Viruspandemie, aber ich bin natürlich kein Virologe. Ich weiß nicht, wie lange Viren auch ohne irgendwie Träger oder sowas überleben können. Also ob das überhaupt ein Szenario ist, das realistisch ist, was uns hier gezeigt wird. Vielleicht wäre es da sinnvoller gewesen, sowas wie einen Pilz oder sowas zu haben, der auch halt auf der Erdoberfläche ständig omnipräsent in irgendeiner Form ist. Denn wir sehen ja auch durchaus, wenn Bruce Willis, James Cole hier an die Oberfläche geht, dass da ja auch noch Tiere hausen. Mhm. Und also klar, rein theoretisch kann so ein Virus auch über Tiere mit Sicherheit übertragen werden, aber den Tieren scheint es ja sehr gut zu gehen. Also ich weiß nicht, ob die Herangehensweise, die man hier in der Zukunft hat, die richtige ist, um das Problem zu beseitigen.
Ja, also es ist ein guter Einwand. Es wird ja gesagt, das ist nicht mehr das originale Virus, sondern das Virus ist mutiert. Und dann ist es auch kein Virus, das auf natürlichem Weg entstanden ist, sondern es ist ein hergestelltes Virus. Es ist ja ein Virus, das in dem Labor von Dr. Goins, dem Vater von Jeffrey, hergestellt wurde und von dem Laborassistenten verbreitet, der wiederum ein Weltuntergangs Schwurbler, würde man heute fast sagen, also ein Weltuntergangsanhänger von Weltuntergangsszenarien ist. Man kriegt das mit, als er im Vortrag bei Catherine im Jahr 1996 auch ihr so seine Weltuntergangstheorien darlegt, weil ihm gefallen hat, was sie gesagt hat und er ihr Buch kennt, das sich wiederum auch zum Teil auf das bezieht, was sie 6 Jahre vorher eben auch von Cole gehört hat. Also möglicherweise hat Cole über Umwege Catherine und die wiederum den Wissenschaftler dazu gebracht, auf diese Idee, diese Viren künstlich zu erzeugen, die dann wahrscheinlich so widerstandsfähig sind, bevor sie an der Luft aussterben und wenn sie keine Träger haben, mutieren und trotzdem weiterleben. Ich bin ja auch kein Virologe. Ich weiß also auch nicht, wie überlebensfähig ein Virus ist, wenn er niemanden mehr befallen kann. Keine Ahnung. Aber es finde ich ein sehr guter Einwand. Also, da wären Pilze vielleicht ja, oder irgendwas, was in der Luft ist, Gift oder so. Ja, vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen. Aber andererseits, also, so ein Virus, für uns ist das ja gerade nach der Pandemie, oder ja, nach ist gut, sehr präsent und das löst da schon ein bisschen was aus.
Es ist auf jeden Fall ein sehr komplexes Thema und zumindest diese Sache mit dem Virus, ja, die muss man halt einfach kaufen. Das macht den Film ja nicht schlechter. Also es ist halt nur ein Gedankengang, den ich hatte, okay, kann so ein Virus denn so lange, auch wenn er mutiert sein könnte, auf verschiedene Arten und Weisen, derart lange überleben und von was lebt der? Also das sind natürlich Fragen, die ich mir nur stelle, weil ich keine Ahnung habe, aber es ist auf jeden Fall interessanter dystopischer Ausgangspunkt, um diese Geschichte zu erzählen. Es gibt ja auch noch diese Sache, denn die Catherine, da haben wir noch nicht so viel erzählt, die finde ich schauspielerisch auch großartig, wie sie so diesen Wandel hat, eigentlich von der erst recht jungen Ärztin zur selbstbewussten Ärztin und führenden Ärztin im Jahr 1996 zu der dann doch wieder zweifelnden Person und am Ende auch die Person, die James glaubt und Glauben schenkt und halt auch die Beweise dafür hat. Da gibt es ja mehrere Indizien. Sehr interessant ist trotzdem Catherines Aussage auch im Jahr 1990, dass sie sagt, ja, irgendwie kommen sie mir bekannt vor.
Also hat sie sich wahrscheinlich schon zu der Zeit mit dieser, mit, also ihr Buch handelt davon, von vom Cassandra-Syndrom, von Propheten, denen keiner geglaubt hat, und zwar realen, also was heißt realen, also Vorfällen, bekundeten Vorfällen, oder zumindest, oder vielleicht je nachdem, wie weit man in die Geschichte zurückgeht, Mythen und Sagen, dass Personen irgendwo aufgetaucht sind, in fremden Zungen geredet haben oder die Zukunft vorausgesagt haben, so wie Cagliostro, eine Zukunft, von der man später merkt, hoppla, das hat ja, da hat ja sehr viel gestimmt und ist zugetroffen. Und das scheint ein Thema gewesen zu sein, dass sie schon 1990 behandelt hat, denn sie findet ihn 1996 auf einer alten Fotografie wieder aus dem Zweiten Weltkrieg. Weil,
aus dem Ersten, oder?
Aus dem Ersten, Entschuldigung. Aus dem Ersten, 1920, Erster Weltkrieg. 1920, also Erster Weltkrieg. Nicht, Moment.
Also Grabenkrieg, Erster Weltkrieg.
Erster Weltkrieg, auf jeden Fall Erster Weltkrieg, ja. Weil es da vorkam, dass es wurde dokumentiert, dass ein französischer Soldat plötzlich auf einmal nur noch Englisch gesprochen hat, in einem Dialekt, den man nicht kannte. Und das wurde fotografiert und im Hintergrund sieht man den nackten Bruce Willis liegen. Also das war nicht der Soldat, der da dokumentiert wurde. Das ist nicht, das ist nicht James Cole gewesen, sondern sein Kollege aus der Zukunft, auch ein Zeitreisender, Louis.
Den Namen habe ich mir nicht notiert, aber die wurden zusammen quasi zurückgesendet. Mhm. Genau.
Und dann im Hintergrund sieht man auf dem Foto eben eine nackte Gestalt und man kann das Gesicht von James Cole darin erkennen. Und das fällt ihr dann auch irgendwann auf, dass sie ihn von diesem Foto her kennen könnte, dass sie ihn von diesem Foto kennt. Als sie das Foto anschaut, fällt es ihr wie den Schuppen, wie Schuppen von den Augen. Sie erkennt ihn. Das war nach der zweiten Reise, nachdem er sie als Geisel genommen hat und in die Zukunft zurückgeholt wird. Ja, er begeht ja insgesamt 3 Reisen, wenn wir jetzt die Reise in den Ersten Weltkrieg nicht als einzelne nehmen, sondern 1990, erste Reise, zweite Reise, Erster Weltkrieg 1996, dritte Reise, nochmal 1996. Und da muss sie also 1990 dieses Foto schon gekannt haben, aber nicht so parat gehabt haben, denn sonst hätte sie ihn ja stärker wiedererkannt und nicht nur dieses unbestimmte kennen wir uns Gefühl. Also sie sagt ihm ja auch, als sie bei ihrem ersten Zusammentreffen oder beziehungsweise bei dieser Ärztekommission, kennen wir uns, haben wir uns schon mal gesehen, und das ist, deutet darauf hin, dass sie unterbewusst sein Gesicht von der alten Fotografie vielleicht noch parat hat, oder es sei denn, sie erkennt in ihm den kleinen Jungen vom Flughafen wieder, weil die sich am Ende auch nochmal anschauen. Man sieht, wie sie, nachdem sie da am Flughafen über dem sterbenden James kniet, schaut sie sich um, um den kleinen Jungen James zu sehen, und sie schauen sich gegenseitig ins Gesicht. Also vielleicht kannte sie ihn, hat sie in ihm den erwachsenen kleinen Jungen wiedererkannt, was weit hergeholt ist, aber auch das ist eine mögliche Interpretation.
Genau, und das finde ich das Interessante an dem Film, dass er auch nicht alle Fragen, die wir jetzt hier haben, schon beantwortet. Ja. Also er lässt sehr viel Raum für Spekulation, und das ist natürlich eine Sache, die dann zum Nachdenken anregt. Okay, woher kannte sie ihn jetzt tatsächlich? Also ja, einerseits von dem Foto. Interessant, dass das natürlich auch schon entstanden ist, eigentlich bevor sie existiert hat, bevor sie das Bild gesehen hat. Und diese Person, die sie sieht, aus der Zukunft stammt. Also das macht es vom Folgen her auch nicht leichter. Aber interessant ist ja auch, dass es noch einen weiteren Beweis gibt für seine Herkunft, abgesehen von dem Foto. Denn er wird ja in dem Grabenkrieg auch noch angeschossen.
Ja,
ja. Und diese Wunde, die behandelt sie selbst, und letztendlich kommt dann heraus, ja, so eine Patrone, die wurde nur im Ersten Weltkrieg verwendet. Was das Ganze auch während dem Anschauen so super spannend macht, wie die Fäden so langsam zusammenlaufen.
Ach, jetzt fällt mir, jetzt weiß ich, ja, jetzt weiß ich, warum ich auf 1920 komme. Der Polizist sagt, die das ist eine alte Waffe und sie wurde vor 1920 abgefeuert. Möchten Sie vielleicht nochmal Ihre Aussage etwas anpassen, sagt er am Telefon.
Ja.
Und da fällt es ihr dann auf. Das war es vor 1920. Deswegen,
genau.
Ich habe es auch mit Jahreszahlen.
Ja, auf jeden Fall einfach super faszinierend, wie dann halt so die, ja, die Fäden zusammengesponnen werden, eben zu dieser endgültigen Szene dann am Flughafen. Und da ja tatsächlich dann eigentlich der ganze Film dort beginnt und dort endet.
Ja. Aber auch so, das ist ein einziges Auf und Ab. Er hat ja, James hat eine Kontaktnummer, die er anrufen soll, quasi als Signal, wieder in die Zukunft geholt zu werden, soll er eine bestimmte Telefonnummer anrufen und dort aufs Band sprechen, also auf den Anrufbeantworter, seine Nachricht auf Band sprechen. Das wird dann rekonstruiert werden in der Zukunft und man holt ihn dann zurück. Nur dummerweise ist die Nummer, die er 1990 anruft, nicht die richtige Nummer. Diese Nummer ist erst im Jahr 1996. die richtige. Warum sie ihn dann nach dem verunglückten Ausbruch aus der Nervenheilanstalt tatsächlich wieder ins Jahr 2035 holen, wird eigentlich auch nicht erklärt, aber sie holen ihn aus einer verschlossenen Zelle, wo er festgegürtet und sediert auf einem Behandlungstisch liegt und plötzlich ist er verschwunden. Im Jahr 1996 ist es Catherine, die Nummer, die dann im Jahr 1996 stimmen muss. Im Jahr 1990 ist die Nummer, gehört zu irgendeiner Familie, einer lauten Familie und niemand am anderen Ende kann was damit anfangen. Aber im Jahr 1996 ruft sie da an, stellt fest, ach, das ist eine Firma, die Teppiche reinigt und sagt denen, wie war denn das? Es ist die Armee der 12 Monkeys, da sind diejenigen, die den Virus freigesetzt haben. Die haben ihr Hauptquartier da und da in Philadelphia. Ich kann jetzt nichts mehr machen, ich muss jetzt gehen. Frohe Weihnachten. Und diese verzerrte Nachricht bekommt James im Jahr 2035 vorgespielt, allerdings bevor Catherine die Nachricht absenden kann. Aus seiner subjektiven Zeitablauf. Das finde ich, sowas wird dann später nochmal wiederholt. James setzt am Flughafen auch eine Nachricht ab und wenige Minuten später steht Louis vor ihm, um ihm eine Waffe zu geben. Ja, du hast doch diese Nachricht abgegeben. Das war gerade vor 5 Minuten, vor 10 Jahren, ganz egal. In 40 Jahren haben sie das einfach rekonstruiert. Also bin ich jetzt hier. Und das ist, ja, das ist toll, weil man auf diese Zeitreisedynamiken, das gibt einem so schön viele, also ich habe beim ersten Mal, hat es mich natürlich auch einfach verwirrt, aber es hat funktioniert. Auch ohne, dass ich es verstanden habe, das weiß ich noch, hat es funktioniert. Ich musste gar nicht wirklich verstehen, wie ist das jetzt genau, welche Zeit, wann ist wann, was passiert und was wann hat wann bewirkt. Es hat gefühlt sehr gut für mich damals funktioniert. Ich konnte dem Ganzen, ja, folgen ist vielleicht das richtige Wort, gefühlt folgen.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Natürlich hatte ich noch weitere Gedankengänge, auch zu dieser Telefonnummer, der anrufen soll. Und zwar ist das tatsächlich einfach eine Rufnummer gewesen, die man angerufen hat. Und da ging grundsätzlich niemand ran und man konnte das rekonstruieren in Zukunft. Oder ist das eine Nummer, die gezielt von jemandem anderen, der vor Cole in die Vergangenheit gesendet wurde, eingerichtet wurde, einfach genau aus diesem Grund, um in der Zukunft dann diese Bänder zu haben, auf die man reagieren kann. Also auch da lässt der Film einiges an Spekulation zu.
Ja, stimmt.
Und ja, also da sind natürlich offene Fragen, die nicht beantwortet werden im Film. Und letztendlich finde ich das halt einfach super faszinierend, auch abseits der Haupthandlung mir Gedanken darum zu machen, wie es denn eben dazu gekommen sein könnte.
Es ist ja auch interessant, sie rufen zweimal dieselbe Nummer an. Im Jahr 1990 ist unter dieser Nummer erreicht er eine Familie. Eine Familie wahrscheinlich irgendwo in New York ist es nicht, sonst hätte ich Brooklyn gesagt, aber so eine Familie. 6 Jahre später ist unter der gleichen Nummer diese Teppichreinigungsfirma. Ob das jetzt quasi ein toter Briefkasten ist, so eingerichtet oder irgendwas, aber diese Nummer hat 6 Jahre vorher existiert und entweder ist die Familie weggezogen und die Nummer ist frei geworden, oder irgendwas anderes muss da passiert sein, weil es kann eigentlich nicht dieselbe Nummer sein, wenn diese Familie nicht zwischendrin ihr Telefon abgemeldet hat.
Ja, das spricht eigentlich fast eher dafür, dass diese Nummer, also entweder ist die Familie weggezogen, das kann ja durchaus sein, und die haben eine andere Rufnummer bekommen. Ich weiß ja nicht, wie das mit den Vorwahlen, ob es sowas in Amerika gibt. Weißt du, dass die halt quasi Weil zum Beispiel Berlin hat eine feste Vorwahl, die kannst du halt nicht irgendwie später mal in München benutzen, weißt du? Also wird das schon irgendwo in der Nähe auch gewesen sein, zumindest wenn denen ihr Telefonsystem ähnlich funktioniert wie hier. Also das heißt, entweder ist die gezielt eingerichtet, wovon ich eigentlich persönlich ausgehe, weil er hat in der Zukunft diese Rufnummer so explizit bekommen. Also das macht es natürlich im Folgen des Ganzen nicht leichter, wenn man sich darauf einlässt, was mit Nebensträngen wohl passiert sein könnte, wenn vor Cole noch andere Leute in die Vergangenheit gesendet wurden, um diese Rufnummer einzurichten, damit Cole die überhaupt mal anrufen kann.
Ja, er trifft ja auch jemanden, einen alten Typen, der im Jahr 1996 ein Obdachloser ist, den er aber wahrscheinlich auch aus der Zukunft kennt, zumindest der Stimme nach. Ist das so eine Stimme, die mit ihm redet? Der Typ nennt ihn Bob und gibt ihm Ratschläge. Den trifft er dann wieder als den Obdachlosen. Man weiß nicht, bildet er sich nur ein, dass das derselbe ist, aber der gibt ihm auch den Tipp, ja, zieht er die Zähne raus, so kriegen sie uns, über die Zähne kriegen sie uns, da sind Peilsender drin. Eigentlich so das Geschwafel von einem Irren. Und man möchte auch glauben, dass das stimmt, bis es so weit ist, dass er irgendwann sich tatsächlich die Backenzähne, also Cole zieht sich die Backenzähne, Blut verschmiert und überströmt, ganz grausliche Szene, wo man nicht sieht, wer die Backenzähne zieht. Also das hat man Gott sei Dank offscreen gelassen. Aber es stellt sich dann tatsächlich heraus, das hat gestimmt. Der Peilsender war in den Backenzähnen, weil das ist das, was Louis ihm dann am Ende sagt. Das war nicht klug mit den Zähnen. Das war ganz dumm, dass du dir die Zähne gezogen hast. Du hattest schon deine Begnadigung und jetzt machst du so einen Scheiß. Weil nach dem zweiten Trip, der wurde als erfolgreich angesehen, da hat er seine Begnadigung bekommen. Da war er der gefeierte Held in der Zukunft.
Ja, also die Sache, die du ja eben auch schon angesprochen hast, man schickt ihn versehentlich ins Jahr 1990 und irgendwann muss entweder über die Zähne oder so aufgefallen sein, Moment mal, da stimmt was nicht mit der Zeit, in die wir ihn geschickt haben. Und man holt ihn zurück. Denn bei der Reise in den Ersten Weltkrieg scheint das ja automatisch passiert zu sein. Also da hat man irgendwie scheinbar selbst gemerkt, da stimmt was nicht. Ja. Außer man hat in der Zukunft auch das Foto dann erst entdeckt und ihn anhand des Fotos Archivmaterial dann wieder zurückgeholt.
Auch wiederum sein.
Ja, auch also.
Oh mein Gott.
Da sind einige Facetten drin, die den Film für mich umso interessanter machen, um diese ganzen einzelnen Fäden mal zurückzuverfolgen. Und das finde ich einfach ein super geschickt geschriebenes Drehbuch, das man absichtlich oder unabsichtlich auch solche offenen Handlungsstränge drin hat.
Ja. Ja, Terry Gilliam war ja zuerst gar nicht so begeistert, weil das das erste Drehbuch war, an dem er nicht selber mitgeschrieben hat. Also es war der erste Film, bei dem er Regie geführt hat, den er nicht selbst geschrieben hat. Und er hat damals gemeint, er musste irgendwas machen, damit das sein Film wird. Und das ist natürlich in der Inszenierung ziemlich eindeutig sein Film dann geworden. Also er hat seine ganze Kreativität einsetzen können, aber auch diese Besessenheit auf Details. Ich liebe es, in diesem Film überall irgendwelche kleinen, schönen Details zu finden. Einfach schöne kleine Bilder, die mir zeigen, aha, das ist der Typ, der bei Monty Python die lustigen Animationssequenzen damals gemacht hat. Er hat es immer noch drauf. Das sind so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel bei dem Empfang nach dem Vortrag wird eine Statue gezeigt von zwei sich Liebenden. Die Kamera geht runter und man sieht, vor den Hinterbacken der einen Statue steht abgestellt ein leeres Sektglas mit einem Zigarettenstummel drin. Ich weiß nicht, was mir das sagen soll, aber es ist einfach ein wunderschönes kleines Detail. Und ich bin mir ziemlich sicher, Terry Gilliam hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass dieses Detail stimmt. Der muss mal einen ganzen Dreh auf 2 Tage gestreckt haben, der eigentlich in 5 Minuten hätte passieren können, weil irgendwo im Hintergrund ein Hamster in dem Hamsterrad nicht laufen wollte. den man gar nicht groß merkt. Das ist eine Sache in der Zukunft, wenn Cole auf dem Behandlungssitz sitzt, auch nackt, und der arme Bruce Willis musste 2 Tage lang nackt in diesem Stuhl sitzen, weil Terry Gilliam besessen war davon, dass da hinten im Hintergrund ganz klein dieser Hamster in dem Rad läuft und er einfach nicht laufen wollte. Und dieses Hamsterrad-Syndrom, wie sie es genannt haben, das haben sie so als Sinnbild für den Hyperperfektionismus von Terry Gilliam genommen, der bei sehr vielen Filmen auch wirklich Probleme verursacht hat, weil sowas natürlich auch gerne mal Dreharbeiten in die Länge streckt und dann Kosten verursachen kann, die so nicht eingeplant sind.
Ja, aber genau dieser Perfektionismus macht so einen Film dann halt auf verschiedenen Ebenen ja nachvollziehbar, zeitlos. Und es gibt ja auch die Szene, als wir Jeffrey kennenlernen, der uns hier James auch irgendwie so ein bisschen erklärt, wie es da abgeht in dieser Nervenheilanstalt, und dann im dieser Fernseher auch noch läuft mit diesen Cartoons, weißt du, während er das zeigt. Das ist auch so eine Szene, die ich beeindruckend fand, wie das inszeniert wurde, weil ja, dieser ganze Film wirkt teilweise auch cartoonartig.
Ja, das ist so eine tolle Stelle, in der Jeffrey Goins eingeführt wird. Der Pfleger, der Cole in den großen Gemeinschaftsraum findet, der ruft: Goins, hey, Goins, yo, Jeffrey. Und dann siehst du bis dahin Jeffrey, der sich so den Pullover über das Gesicht gezogen hat, und im Hintergrund hörst du den Fernseher laufen, wo gerade so der Cartoon läuft. Und bei Yo Jeffrey schnallst er so mit dem Kopf aus dem Pullover raus und du hörst exakt in dem Moment ein Boing aus dem Fernseher. Und das ist so perfekt getimed. Das ist einfach gut. Das ist fantastisch gemacht.
Ja, die Soundkulisse insgesamt ist sehr gut. Ich persönlich bin kein großer Fan der Filmmusik, aber das ist einfach eine Sache der Geschmack, also des Geschmacks. Die finde ich zwar sehr passend, aber das wäre jetzt keine Musik, die ich mir extern mal anmache irgendwo, um die so als Musik laufen zu lassen. Mhm. Aber sie passt trotzdem so zu dem Gesamtkonzept des Films. Also das ist ganz gut gemacht, aber ist jetzt halt auch nicht meine Lieblingsfilmmusik.
Ja. Dieses etwas schräge, bedrückende Akkordeon-Thema am Anfang.
Genau,
ja. Die Titelmusik von Astor Piazzolla. Ich mag das sehr, aber ich verstehe, was du meinst. Das ist ungewöhnlich. Das ist nicht unbedingt gängige Filmmusik. Das muss man schon mögen.
Ja, das ist eine Musik, die auf eine gewisse Art und Weise stresst. Aber das soll sie natürlich auch in diesem Film hier, weil der ganze Film irgendwie so stressig aufgeladen wirkt. Also in verschiedenen Ebenen. Und was diesen Stress
noch... Das finde ich sehr gut, die Formulierung. Weil das genau das ist, was auch diese Musik... Ja, finde ich sehr passend. Die Musik
und was
löst Stress auf.
Noch viel mehr stresst, das hatte ich dir gestern geschrieben, sind teilweise die absurd großen Räume, in denen man sich befindet. Also das teilweise bei diesen Verhören hier vor den Psychiatern ist das so, das ist ein lächerlich großer Raum. Also den hätte man auch ein Viertel machen können und der wäre immer noch groß gewesen. Oder auch der Raum, in dem hier Bruce Willis nackt auf diesem Stuhl sitzt, auf diesem metallischen Stuhl. Das ist auch so ein riesiger Raum, weißt du? Und man denkt sich, da sollte man keinen Podcast aufnehmen. Das muss unfassbar hallen darin. Aber das ist halt auch so eine Auffälligkeit, die für mich dieses Stressen noch unterzeichnet. Weißt du, in so großen Räumen fühlt man sich nicht wohl, glaube ich.
Ja, und dazu kommt, dass die meisten Räume, die Innenräume, die man sieht, viel davon alt und heruntergekommen sind. Sie da in dem billigen Hotel unterkommen und dann von dem Zuhälter aufgestört werden, dann ist das ein sehr großer Raum in einem Haus, das wahrscheinlich irgendwann um die Jahrhundertwende zum 19. Jahrhundert, also 19. bis 20. Jahrhundert vielleicht noch elegant war, aber so runtergekommen ist, so verkommen, dass es schäbig wirkt, aber unglaublich groß und geräumig ist. Also dieses billige Hotelzimmer ist sehr groß und geräumig. Auch andere Räume sind immer groß. Du hast immer das Gefühl, wenn Catherine ihren Vortrag hält in dem Museum, ein riesiger Saal. Es ist tatsächlich immer viel Raum um die Figuren herum. Dann geht die Kamera gerne aber auch mal ganz dicht an die Gesichter ran. Und du hast ganz Nahaufnahmen von irgendeinem Kopf im Vordergrund und der nächste Schauspieler steht dann ein Stück weiter hinter ihm, kleiner, und dahinter dann der große Raum. Also das sind diese extremen Perspektiven, die hier auch immer wieder ins Spiel kommen. Finde ich auch toll.
Ja, vor allem gerade das Hotel, das du erwähnst. Und eigentlich hast du dir selbst schon den Hinweis gegeben, eigentlich ist das eine Verknüpfung wieder in die Zeit des Ersten Weltkriegs.
Ja, stimmt.
In der der Film eigentlich dann so diese kleine Wendung hat. Also irgendwie passt das dann zeitlich auch wieder sehr gut zusammen. Also es ist einfach ein Film, der so auf verschiedenen Ebenen großartig ist. Also ich bin jetzt auch hin und weg gewesen. Also besonders, wenn man sich solche Details dann durch den Kopf gehen lässt. Also für mich ist das, um mein Urteil schon mal vorwegzunehmen, tatsächlich ein zeitloser Klassiker, der in vielen Facetten sehr viel Wahnsinn ausdrückt, aber auf eine Art und Weise, dass sie fast schon, wie eben gesagt, cartoonhaft überzeichnet wirkt und dann doch wieder irgendwie realistischer ist, als ja, es den einen Anschein erweckt. Und auch diese kleine Geschichte, die man zwischendurch hat, dass hier dieser Junge, der angeblich im Brunnen sich befindet. Ah, ja. Und also das sind halt so kleine Facetten, die James letztendlich auch nachvollziehbar machen. Also das ist kein Irrer. Er denkt es zwischendurch, aber er ist eigentlich, auch wenn er am Ende dem Wahnsinn doch sehr nahe ist, so wirkt zumindest, authentisch ist. Also der ist halt einfach so, der hat viel erlebt. Die Zeit, im wahrsten Sinne des Wortes, hat aus ihm diese Person gemacht, die er ist.
Er hat viel durchgemacht, er ist dadurch auch ein sehr zerrütteter Mensch, aber er hat sich eigentlich trotz allem dann doch seinen Verstand bewahrt, zweifelt aber zwischendrin auch ganz stark. Aber auch gerade solche Sachen wie die Erinnerungen, die immer wieder kommen. Ach ja, ich erinnere mich an den Jungen, an die Nachrichten über den Jungen, der im Brunnen war. Ich hatte Angst um den damals, als ich ein Kind war. Und Catherine sagt, wie als Kind? Das ist jetzt gerade erst passiert. Nein, das habe ich als Kind gesehen. Und es war ja nur ein Streich gewesen.
Ja.
Und all diese Dinge. Oder auch so ein Detail, das erstmal gar nicht auffällt, dass möglicherweise lese ich da jetzt auch was hinein, aber ich möchte bei Terry Gilliam doch eine gute Wahrscheinlichkeit annehmen, dass da was dahinter steckt. Am Ende des Films sehen wir den kleinen James Cole mit seinen Eltern ins Auto einsteigen. Und natürlich steigt der Junge hinten ins Auto ein, weil die Eltern sitzen beide vorne. Vorher im Film entführt James im Jahr 1996 auf seinem zweiten Trip Catherine mit ihrem Auto. Sie sitzt vorne, er sitzt hinter ihr und sie nimmt an, er hat eine Waffe. Er ist wie ein Obdachloser, vollkommen verwahrlost, und sie nimmt an, dass er hinter ihr sitzt, weil er eine Waffe hat, muss dann später feststellen, er hat gar keine Waffe. Und ich glaube tatsächlich, dass es keine Absicht war, dass er sich hinter sie gesetzt hat, um sie von hinten besser unter Kontrolle zu haben, sondern weil er das nicht anders kannte. Er sagt ja auch, ich kann nicht Auto fahren, ich war zu jung, ich bin nicht so dumm zum Autofahren, ich war zu jung, um Auto zu fahren. Ich musste unter die Erde und da hatten wir keine Autos. Ich musste unter die Erde, als ich ein Kind war. Und das ist für ihn die einzige Erinnerung ans Autofahren, die er hat, ist auf dem Rücksitz. Und in dieser Situation, wo er auch schon total durch war mit den Nerven und allem, hat er sich ganz automatisch auf den Rücksitz gesetzt. Man sieht dann auch, wie er auf dem Rücksitz so ein bisschen hin und her rutscht, den Kopf aus dem Fenster streckt und sagt, ah, diese Luft, wie toll, und ah, die Musik. Und später, als er sich dann gefangen hat, sitzt er dann auch vorne bei ihr, weil er begriffen hat, ach, er muss ja gar nicht hinten sitzen, das geht ja vorne genauso. Er ist ja jetzt kein Kind mehr. Und das ist irgendwie, vielleicht lese ich da was rein, aber ich glaube, dass da möglicherweise wirklich eine Absicht dahinter steckt, dass das der Grund ist, warum James Cole als Erwachsener sich erstmal auf den Rücksitz setzt, weil er das als Junge nur so kannte. Und das kriegt man also eben am Ende nochmal gezeigt.
Ja, wir sind ja sehr stark am Spekulieren schon seit einiger Zeit hier, aber nachdem du jetzt diese Szene beschrieben hast, würde ich auch davon ausgehen, dass das absolut beabsichtigt ist, weil das passt einfach wie die Faust aufs Auge, kann man so sagen, dass das halt einfach ja das Ganze selbst erklärt. Und was ist das überhaupt für eine Welt gewesen, in die er erwachsen wurde? Also klar, er ist als kleines Kind unter die Erde gekommen. Ich glaube, ab dem Zeitpunkt herrschte nicht mehr viel Schule, nicht mehr viel Erziehung. Da ging es nur noch ums nackte Überleben und irgendwie versuchen, ja, durchzukommen. Und das erklärt natürlich auch, was das für ein Charakter ist. Der wirkt jetzt nicht irgendwie unfassbar hoch gebildet. Also er hat mit Sicherheit ein, sag mal, er ist kein dummer Charakter, also er kann sich Dinge herleiten, aber er hat mit Sicherheit auch ganz viele Sachen einfach nicht mitbekommen.
Er sagt, und
das macht den Charakter noch plausibler.
Er sagt an irgendeiner Stelle, ich kann lesen. Haben Sie schon vergessen? Ich kann doch lesen. Und das ist wahrscheinlich das, was er noch als Kind über der Erde gelernt hat. Er hat wahrscheinlich, weiß nicht, 1, 2, 3 Jahre Grundschule hinter sich gehabt, bevor er unter die Erde musste. Also das ist seine Schulbildung gewesen, weil wie du meinst, unter der Erde wird es das nicht mehr gegeben haben. Und der hat dann, ja, ich möchte mir auch nicht, ist auch schwer vorstellbar, wie dieses Leben unter der Erde für ihn ausgesehen haben muss. Wahrscheinlich waren seine Eltern tot, er ist in irgendeinem Flüchtlingslager aufgewachsen. Krankheiten, Kriminalität, was weiß ich, man kann sich alles Mögliche vorstellen. Das Interessante ist, wenn James später im Jahr 90 und 96 draußen im Freien ist, sagt er die ganze Zeit, oh wie toll, ich könnte die ganze Zeit diese Sonne anschauen und diese gute Luft und es ist so toll, hier möchte ich bleiben. Und du siehst aber überall Dreck und Unrat und Obdachlose und Slums und alles und die Obdachlosen, die auf der Oberfläche, auf der Straße leben, gewissermaßen, leben trotzdem für ihn besser als das, was er als das Leben unter der Erde kennt. Das ist auch ziemlich beeindruckend und es wird wirklich viel gezeigt, viel heruntergekommenes, viel Elend im Jahr 1990 und 96. Und wir kriegen gar nicht so viel aus der Zukunft gezeigt.
Ja, richtig. Das, was du gerade beschrieben hast, dass für ihn scheinbar selbst diese heruntergekommene Welt im Jahr 1996, also diese Slums, diese kaputte Sachen, diese Obdachlosen, dass das für ihn immer noch deutlich besser ist, als was er erlebt hat. Ja. Und wenn ich darüber nachdenke, was man vielleicht als kleiner Junge dann erlebt hat, dann stellen sich mir die Nackenhaare nach oben. Also das ist auf jeden Fall auch noch eine weitere Komponente, in die man sich so hineindenken kann und den Charakter weiterhin nachvollziehbarer macht.
Ja, ja, das stimmt.
Also der hat den puren Wahnsinn erlebt.
Ich finde, was mich an dem Film, und ich möchte nochmal so auf, weil ich war ja gerade auch wieder bei kleinen Details und alles. Ganz am Anfang des Films wird James auf die Erdoberfläche geschickt, in einem Schutzanzug, um Tiere zusammen, Insekten, Spinnen, einfach so Proben von der Oberfläche, also an denen wahrscheinlich gemessen werden soll, wie schädlich ist die Oberfläche da draußen. Und das finde ich so schön, weil sich dieser Ausflug später nochmal wiederholt. Es wird diese Motive, die man da sieht, die werden aufgegriffen. Der Bär, der ihm da begegnet, der in Drohgebärde plötzlich brüllend vor ihm steht, oder der Löwe, der oben auf den Dächern von irgendeinem großen alten Gebäude herumstreift und brüllt. Auch die Vögel, die in dem alten verlassenen Kaufhaus, wo noch alles auffliegen, und in dem Kaufhaus ist alles noch so, wie es Weihnachten 96 war. Und wir sind ja später, wir kriegen ja Jahresdaten genannt. Der erste Ausbruch, der erste Virenausbruch war in Philadelphia am 27. Dezember 96. Das heißt, die hatten tatsächlich noch einmal Weihnachten, das sie feiern können. Das heißt, rückgerechnet, sagen Sie, muss das Virus freigesetzt worden sein am 13. Dezember. Das heißt, was wir da sehen, ist die Vorweihnachts- oder Weihnachtsdeko, die noch in diesem Kaufhaus, die sieht man noch, dieses verlassene Kaufhaus, da ist noch Weihnachtsdeko, da ist noch ein Weihnachtsengel, da sind Weihnachtskränze. Und wir sehen ja auch dieses Kaufhaus von innen, als es noch im Betrieb ist, als James und Catherine dort ihre Verkleidungen, andere Klamotten und Perücken kaufen. Und dass das alles nochmal aufgegriffen wird, das finde ich so gut. Das ist so, man hat häufig so eine elliptische Erzählung. Man sieht irgendwas, versteht noch nicht wirklich, um was es sich handelt. Die erste Zeitreise kriegen wir zum Beispiel gar nicht gezeigt. Wir sehen nur erstmal das Jahr 2035. James kriegt den Vorschlag von den Medizinern gemacht und dann Schnitt ins Jahr 1990. Und da ist er dann einfach.
Genau.
Und so viele Dinge erklären sich erst im Lauf des Films nachträglich, rückwirkend, wie eben auch hier zum Beispiel diese Weihnachtsdeko am Anfang in dem Kaufhaus, die man vielleicht nicht mal bewusst wahrnimmt, weil das ist ja ein verlassenes Kaufhaus, das in Trümmern liegt. Da ist, das ist einfach Schutt. Und trotzdem, später, wenn man aufpasst, kann man es verstehen.
Ja, ein bisschen anders erzählt wäre der Film auch durchaus ein guter Horrorfilm.
Ja, das stimmt.
Also in verschiedenen Aspekten definitiv sehr creepy, sehr gruselig. Und was du gerade sagtest, ich würde noch weitergehen und sagen, in dem Film wird gar nichts seinem Zufall überlassen. Hier ist alles miteinander verknüpft. Mhm. Also alle Details haben irgendwie einen Sinn weiter oder vorher im Film. Und das macht den Film eigentlich, würde ich absolut behaupten, den kann man sich mehrfach angucken und erkennt trotzdem neue Details. Es ist kein Film, den man beim ersten Mal guckt und direkt alles sieht, alles verstehen kann. Ja. Sondern das ist einer, und das habe ich jetzt gemerkt, weil ich habe den jetzt im Vorfeld zweimal gesehen. Manche Sachen sind mir beim ersten Mal noch nicht so aufgefallen. Im zweiten Mal habe ich noch näher hingeschaut. Und das ist einfach, ja, ein Meisterwerk. Was soll man anderes sonst sagen? Also wer diese Art Film mag, ist das ein Meisterwerk. Aber ich verstehe auch Leute, die sagen, nein, der Film, der ist mir zu grell, der ist mir in Teilen zu verwirrend und der ist mir zu trüber. Das kann ich leider auch komplett nachvollziehen.
Ja, wie gesagt, Terry Gilliam Filme sind häufig mal einfach drüber. Und das gibt einfach ganz bei ganz vielen Leuten diese ergibt diese Irritation. Na, jetzt geht's los. Die Husterei fängt an. Die halt dazu führt, dass Leute überfordert sind mit den Filmen. Das ist ja zum Beispiel auch das, was bei mir mit Brasil so ist. Ich habe den Film nie ganz gesehen, aber jedes Mal, wenn ich es versuche, irritiert mich dieser Film so unglaublich, dass ich den schon deswegen jetzt nicht für dieses Jahr Weihnachten auf den Plan gesetzt habe. Weil ich halt, es ist ja kein Lobhudel-Podcast hier, aber es ist natürlich sehr viel schöner, über einen Film zu reden, den man einfach toll findet, als über einen Film zu reden, wo man dann irritiert ist und sagt, also irgendwie hatte ich da jetzt schon, was soll das denn jetzt eigentlich? Und deswegen bin ich auch so froh, dass ich da mit dir jemanden gefunden habe, der den Film auch so toll findet wie ich. Das war gar nicht so selbstverständlich. Und ja, weil mir geht's wie dir. Das ist einfach ein ganz großartiger Film. Auch das Wort Meisterwerk ist immer schnell gesagt, aber ich finde, in dem Fall trifft's einfach mal auf den Punkt zu.
Ja, also da sind wir wirklich einer Meinung und das ist auch ein Film, den ich nicht zum letzten Mal gesehen habe. Es ist kein Film, den ich mir jetzt dreimal im Jahr angucken kann. Das wäre mir dann auch ein bisschen too much, aber nach so ein bisschen Distanz, um ihn dann vielleicht mit neuen Augen, mit neuen Facetten nochmal zu erleben, ist der ganz wunderbar geeignet.
Ja, auf jeden Fall. Ja, so alle paar Jahre schaue ich den an, aber ich brauche auch immer ein bisschen Auch bei Filmen, die ich oft sehe, die kann ich auch nicht einmal im Jahr anschauen. Das ist wie bei allen Filmen, die ich öfter sehe, es muss immer ein bisschen Zeit dazwischen vergangen sein. Auch das ist bei dem Film hier. So, ich merke gerade, meine Stimme fängt an, mich im Stich zu lassen. Was hast du noch so auf deiner Liste stehen? Ich fürchte, wir müssen eine etwas kürzere Folge heute aufnehmen als üblich. Was du noch hast, hau raus.
Eigentlich bin ich durch. Also ich glaube, wir haben den Leuten genügend Spekulationen und genügend Theorien um die Ohren geschlagen, dass ihr da noch ein bisschen Raum habt, genau wie der Film es auch tut, euch selbst noch ein paar Gedanken zu machen, auch um das, was wir gesagt haben. Und ich glaube, ich fände es ganz nett, wenn ihr uns da vielleicht auch noch ein paar eigene Ideen und Spekulationen zukommen lasst.
Ja, auf jeden Fall. Da würde ich mich auch freuen. Mir ist gerade noch so als kleines, ein, zwei Kleinigkeiten sind mir gerade noch so letzte Gedanken eingefallen. Dieses Fernsehprogramm, es wird ja häufig ferngesehen, das ist ganz häufig unglaublich passendes Fernsehprogramm in der Nervenheilanstalt. Und übrigens, das ist eine Location, die ist der Hammer. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Das ist ein altes, verlassenes Gefängnis gewesen. Und das ist das runtergekommenste, schrottigste, verwahrloseste, die verwahrloseste Version einer Nervenklinik, die man sich vorstellen kann. Das ist so wirklich das Parade. Beispiel von einem Albtraum Arkham Asylum. Es ist wirklich, wirklich heftig. Da ist alles, was man von einer Flug über das Kuckucksnest kennt, Luxus dagegen. Hammer. Aber auch da im Fernsehen, da ist, das sind diese verrückten Gaga-Geräusche oder es sind die Marx Brothers, die mit dem Film Monkey Business. Passt natürlich auch wieder schön mit den Affen, mit den 12 Monkeys. Später schauen sie sich einen Cartoon im Hotel an über einen Professor, der einen Zeittunnel erfunden hat und da Woody Woodpecker in die Vergangenheit schickt. Es ist immer irgendwie gerade schön auf der Metaebene immer noch irgendwo ein kleiner Kommentar zu sehen.
Ja, genau, das ist ganz großartig und das passt zu dem, was ich eben sagte. In dem Film wird nichts seinem Zufall überlassen. Genau. Also da ist alles ganz genau kalkuliert und berechnet.
So, und jetzt habe ich noch wirklich eine letzte, eine allerletzte Anmerkung. Der Titel 12 Monkeys. Hatte ich mir nie vorher überlegt, wo das herkam. Das ist ja im Film, ist das diese Tierschützertruppe, die sich, mit denen sich Jeffrey zusammengetan hat, die dann am Ende auch wirklich nur Tierschützer sind. So eine Aktivistenvereinigung, die den Vater von Jeffrey entführen, ihn im Zoo in einen Käfig stecken und die Tiere freilassen. Was der Grund ist, warum im Jahr 2035 die Tiere durch die Stadt Philadelphia streifen, also Löwen, Bären, Tiere, die da eigentlich gar nichts zu suchen haben, die sind deswegen da, weil die kurz vor Ausbruch der Seuche von der Armee der 12 Monkeys aus dem Zoo freigelassen wurden. Und ist tatsächlich diese Armee der 12 Monkeys ist sie nicht, obwohl sie die ganze Zeit im Film als die Urheber dieser Seuche irgendwie angenommen wird. Der Name 12 Monkeys, der Begriff, der stammt aus einem Roman von L. Frank Baum, dem Verfasser der Oz-Romane. Oz, die wunderbare Welt von Oz. Ah, das ist, man kennt wahrscheinlich den Film
Zauberer von Oz.
Der Zauberer von Oz, genau. Und genau. Frank Baum hat da über ein Dutzend dieser Romane geschrieben, die in dieser Fantasiewelt spielen. Und in einem der letzten Romane, die er geschrieben hat, ist es so, dass zwei der Figuren, die da vorkommen, ein König und eine junge Heldin, 12 Affen überreden, überzeugen, dass sie ihnen lebenslange Lebensmittelvorräte geben, wenn sie für sie als menschliche Krieger eine Armee bilden. Und aus diesem Roman darauf basiert tatsächlich dieses 12 Monkeys, die Armee der 12 Monkeys. Wird im Film nicht erwähnt, ich habe es tatsächlich über IMDb nachlesen müssen. Viel mehr kann ich tatsächlich auch nicht sagen, aber ich fand es sehr interessant, dass 12 Monkeys eine Bedeutung hat, die mir bis dahin überhaupt nicht bekannt war.
Interessant, ja, kannte ich bisher auch noch nicht. Ja.
So, und das ist jetzt das letzte Schmankerl. Und damit möchte ich mich jetzt einfach nochmal dem anschließen, was du vorhin gesagt hast. Wenn ihr, liebe Zuhörer da draußen, eigene Erfahrung mit dem Film habt, dann teilt sie uns mit. Würde mich auch sehr freuen. Kommentare, E-Mails, das Kommentare an www.data-sein-hals.de auf der Seite oder über kontakt@data-sein-hals.de oder eine Postkarte, ihr findet die in Adresse im Impressum. Und es ist vollkommen unter meiner Würde und ich weigere mich hier darauf hinzuweisen, dass ich eine Amazon-Wunschliste habe. Ich werde nicht betonen, dass ich die Amazon-Wunschliste auch auf data-sein-hals, damit ihr, falls ihr mir was Gutes tun wollt, ein bisschen Tee oder so Kleinigkeiten schicken könnt, die auf der Wunschliste drauf sind. Es ist unter meiner Würde zu betteln und ihr habt es jetzt nur, wo ihr das her habt, weiß ich nicht, aber falls ihr das machen wollt, dann wisst ihr jetzt auch das Bescheid. Und wie gesagt, noch mehr freue ich mich aber tatsächlich über Kommentare von euch, über Meldungen, übers Weitersagen, über Bewertungen abgeben, all das, was man so als Podcaster tatsächlich auch sehr gerne mag, weil man das Gefühl hat, die Hörerschaft ist ein bisschen beteiligt gewesen. So, damit bedanke ich mich bei dir, Kai. Sehr schön.
Sehr gerne, jederzeit wieder.
Ja, also ja, auf jeden Fall jederzeit wieder, wann immer es sich bei dir einrichten lässt. Und war schön. Und ich muss mich jetzt auch jetzt Salbei-Tee oder irgendwas Schlimmes, damit ich.
Dir auf jeden Fall eine gute Besserung. Alle anderen, die zuhört, auch eine gute Besserung, wenn ihr krank seid.
Ja, die Pandemie ist immer noch nicht vorbei. Gott sei Dank müssen wir nicht alle unter die Erde. Hoffentlich.
Hoffentlich noch nicht. Noch dauert das Ganze.
Ich erinnere mich an das erste Pandemie-Weihnachten. Das hat sich so angefühlt wie in einer Höhle unter der Erde zu hausen. Als ich zum ersten Mal nicht bei meiner Familie sein konnte an Weihnachten, das war ein eigenartiges Weihnachten.
Das eigentlich auch, das fällt mir gerade so ein, sinnbildlich unter die Erde. Ja, die Menschen sind quasi alle mit Beginn dieser Pandemie unter die Erde quasi verstorben.
Ja, lebendig begraben. Das stimmt, ja. Die sind unter die Erde gebracht worden. Lebendig begraben, verstorben. Ist toll. Tolles Bild. So, und damit machen wir jetzt wirklich Schluss. Euch da draußen wünsche ich frohe Weihnachten. Dir, Kai, auch schon mal, obwohl für uns Weihnachten noch eine ganze Weile hin ist. Auch von Zeit dieser Aufnahme ist auch der erste Advent noch ein bisschen hin. Für euch hat er jetzt wahrscheinlich gerade erst angefangen. In dem Sinne, macht's gut, lebt flott und in Frieden. Tschüss.
Tschüss.
Du darfst auch noch Tschüss sagen, so.
Des Podcast-Imperiums.